Von Hamburg über Bulgarien, Indien, Österreich und Thailand zurück in die Hansestadt, von Beiersdorf und Nivea über Melitta bis an die Spitze von Kühne. Kai Boris Bendix hat bereits eine beeindruckende Karriere absolviert. Als CEO der Karl Kühne KG führt er heute ein traditionsreiches, über 300 Jahre altes Familienunternehmen. Wie modernisiert man aber eine Traditionsmarke, die für Sauerkraut, Rotkohl, saure Gurken und Essig bekannt ist? Was bedeutet es, als CEO die Balance zwischen Bewahren und Verändern zu finden? Und wie eigentlich macht man Rotkohl auf der Pizza zum Social-Media-Hit? Darüber spreche ich mit ihm in dieser Episode. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode in der Chefetage. Ich freue mich total, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Live Neugeboren, falls du mich noch nicht kennen solltest. Und wie du bestimmt weißt, dreht sich hier in meinem Podcast alles rund um die Themen Leadership, Unternehmertum und natürlich um ganz, ganz viel Kommunikation. Wenn dich das also interessiert, dann bist du hier ganz genau richtig. Heute, da wird es, ja, wie soll ich das sagen, es wird herzhaft. Ich hatte ja schon mehrfach hier Führungskräfte und auch Unternehmer aus der Süßwarenbranche zu Gast, also zum Beispiel Malte Dammann von Rittersport, Robert Rausch von Rauschschokolade aus Berlin, Carsten Simon von Mars und natürlich nicht zu vergessen Philipp Hitschler-Becker von Hitschies, den kennt ihr ja jetzt inzwischen alle von TikTok. Ich finde, es wird Zeit, dass wir auch mal die etwas herzhaft pikante Seite hier wieder betrachten. Und was könnte da besser sein, als einen CEO einzuladen, der ein Unternehmen führt, was Sauerkraut, Senf, Rotkohl, Gewürzgurken und mehr herstellt. Ich bin deshalb heute mitten in Hamburg und zwar bei Kühne, um genau zu sein, bei der Karl Kühne KG. Also nicht, dass ihr das jetzt mit irgendwelchen Logistikern verwechselt. Und die Karl Kühne KG, die kennt bestimmt jeder von euch. Und hier führt seit 2023 ein neuer CEO die Geschäfte. Und genau mit dem spreche ich heute. Herzlich willkommen, Kai Boris Bendix.
Moin live, vielen Dank.
Ja, moin. Moin hatte ich schon lange nicht mehr von einem Gast hier bei mir im Podcast.
Wir sind mitten in Hamburg, da muss es moin heißen. Ne? Und du weißt ja, moin moin geht nicht, weil das ist Geschwätz.
Das ist schon Gesabbel. Ne?
So sieht's aus.
Das war, wenn wir eins im Podcast nicht wollen, dann Gesabbel.
So schaut's aus.
Ja, aber in der Tat, du hast recht, also hamburgerischer geht es kaum von der Umgebung. Wir sind ja so richtig mitten hier im Zentrum. Kühne Höfe heißt das inzwischen. Hier hattet ihr früher auch ein Werk. Da können wir gleich noch ein bisschen über die Geschichte vielleicht auch drüber sprechen. Kommen wir erstmal so ein bisschen auf dich ganz persönlich. Du bist jetzt seit 2023 hier CEO von Kühne. Aber bevor wir auf deinen Werdegang kommen, wer bist du denn überhaupt so ganz persönlich? Was machst du vielleicht auch, wenn du mal nicht arbeitest? Was gibt's über dich zu erzählen?
Gerne, erzähle ich ein bisschen was. Ja, ich bin Kai, ich bin 55 Jahre alt. Oje, oje. Was mache ich, wenn ich nicht arbeite? Erstmal habe ich eine wunderbare Familie. Mit meiner Frau Petra bin ich schon sehr lange zusammen. Wir haben zwei Kinder, Lola und Arjun. Der hat einen ungewöhnlichen Namen, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Das ist Teil unserer Biografie sozusagen.
Okay.
Was mache ich, wenn ich nicht arbeite? Beschäftige mich gerne mit meiner Familie. Die lebt in Freiburg, nicht in Hamburg. Also ich habe immer einen ziemlichen Ritt hin und her vor mir. Können wir später nochmal reden. Klappt aber eigentlich ganz gut. Und ich bin ein passionierter Läufer. Das passt hier ganz gut. Also wenn ich zur Elbe runterlaufe, ist eigentlich nur eine Frage, rechts rum oder links rum. Nach Blankenese oder Richtung Hafen City.
Also nicht rund um die Alster bei dir, oder?
Nee, die Alster, weiß nicht. Also ich lebe in der Nähe der Elbe. Das hat aber auch was Freies. Das ist immer sehr schön, wenn du die großen Containerschiffern während des Laufens an einem vorbeirauschen.
Absolut,
also das hat schon mal was. Ne? Das hat sowas von Weite und Tor zur Welt, wie sich Hamburg ja auch mal gerne nennt. Also das ist so eine Passion, auch gerne ich laufe auch gerne auf der Langstrecke, also wirklich lang, auch durchaus Marathondistanz. Und ich bin auch ein eifriger Leser.
Okay.
Ich lese eigentlich so querbeet, sehr gerne Geschichtliches, Philosophie, aber auch Belletristik. Mhm. Also ich kann gar nicht einschlafen, ohne noch ein paar Seiten gelesen zu haben. Das funktioniert überhaupt gar nicht.
Was hast du aktuell für ein Buch? Was liest du aktuell?
Aktuell lese ich tatsächlich, jetzt muss ich überlegen, wie der Titel ist. Es geht um ein Buch, etwas Historisches, was die Jahre 1928 bis 1933, also sehr passend zu dieser doch sehr umweltlerischen Zeit, in der wir leben, ohne dass wir politisch hier werden wollen, Der heißt Jens Biski, jetzt fällt es mir wieder ein. Jens Biski heißt der Autor. Wirklich sehr spannend, sehr empfehlenswert. Und Musik treibt mich auch noch als letztes sehr an.
Spielst du ein Instrument?
Ich spiele ein Instrument, ja. Ich bin ja aus der Generation, wo eine Heimorgel zu Hause stand. Also die habe ich tatsächlich zu spielen gelernt. Bin aber inzwischen mehr auf dem Klavier dann gelandet. Und ich höre eben auch sehr, sehr viel Musik. In allen Richtungen.
Ja, das ist spannend. Heimorgel. Das ist sozusagen eine Kirchenorgel in Mini, oder?
So kann man das sagen, ja, ganz genau. Also in meiner Generation war das so. Meine Eltern haben damals die gekauft für eigentlich meine Schwester, die ist 8 Jahre älter. Ja. Die wollte nicht spielen, also musste der Bub ran.
Ich kann jetzt mal direkt testen, ob mein Lebensgefährte Kai, der auch Kai heißt, diesen Podcast hört, weil der ist nämlich Kirchenmusiker und spielt auch Orgel. Also von daher kenne ich jetzt mehrere Kais mit einer Orgel. Ja.
So ist das.
Lesen. Ich fand das gerade total spannend, weil wenn Leute, die viel zu tun haben und Führungskräfte sind und ähnliches, wenn Leute da lesen, habe ich immer so das Gefühl, so zwei verschiedene Fraktionen. Die einen, die dann tatsächlich so diese, ich würde jetzt sagen, schwere Kost, wie du da gerade beschrieben hast, abends lesen.
Ja,
und dann gibt es mich, der ich lese auch sehr, sehr viel. Aber ich lese zum Beispiel jetzt gerade von Thorsten Weitze die Sturmfels-Akademie. Es ist ein wunderschönes Fantasy. Einfach, man kann in eine fremde Welt eintauchen und muss über nicht viel nachdenken.
Okay.
Und,
die Fantasy ist so gar nicht mein
kann
Ding.
Kann am Abend einfach mal so ein bisschen entspannen. Das finde ich dann immer total
sehr schön.
Ja, klasse. Es ist schade, dass du nicht um die Alster joggst, weil da könntest du, ich hatte hier Tanja Schumann, auch kleiner Shoutout, die CFO von Lichtblick, dem Energieversorger aus Hamburg. Okay. Die hatte ich auch zu Gast und die joggt irgendwie mehrfach pro Woche um die Alster. Also,
kann ich verstehen, wie gesagt, ich habe auch nichts gegen die Alster, aber die Elbe liegt immer so schön vor der Haustür und wie gesagt, ich mag das gerne, diese Freiheit.
So, Freiburg, Hamburg.
Ja.
Wie bist du hierher gekommen? Jetzt kommen wir mal ein bisschen auf deinen Werdegang. Da wird es wahrscheinlich ja irgendwie drin sein. Also
ja, in der Tat.
Wie bist du Chef von Kühne geworden?
Man fängt ja mal vorne an, also machen wir das. Ne? Nach dem Studium bin ich über ein paar Praktika, was ich jedem
was
empfehlen kann.
Was hast du studiert?
Ich habe BWL studiert, so ziemlich schnöde in Münster, damals noch bei Professor Meffert. Der war damals so der Kottler von Deutschland. Und das war auch eine schöne Zeit. Münster, eine tolle Stadt zum Studieren. Habe währenddessen, wie gesagt, mehrere Praktika gemacht und unter anderem auch bei Beiersdorf in Hamburg. Mhm. Und das hat mir super gefallen. Tolle Marke, Unternehmen, was damals noch gar nicht, war international, aber noch nicht so global, wie es heute ist. Und dann kam das Angebot nach dem Studium, dort mit einem Trainee-Programm einzusteigen. Das habe ich dann auch gemacht und bin dann tatsächlich, ich mag es selber manchmal kaum glauben, bin 21 Jahre dort geblieben, habe verschiedene Stationen durchlaufen, da können wir uns ja gerne gleich noch ein bisschen unterhalten, habe da auch sehr viel Internationalität genießen dürfen, das war wirklich ein Glücksgriff, auch im Nachhinein. Und nach 21 Jahren oder im Laufe des 20. Jahres habe ich mich dann irgendwann schon gefragt, should I stay or should I go, wie man so schön neudeutsch sagen würde, und habe mich dann entschieden, komm, da gibt es noch eine Welt außerhalb von Beiersdorf, von der blauen Welt, der ich aber damals auch wirklich völlig verfallen war, passioniert dabei. Und bin dann auf meine erste CEO-Rolle gegangen, das war natürlich auch der Reiz, nach Melitta, also ins beschauliche Minden. Mhm. Die A2-Karriere, wie es immer gerne genannt wird. bin dort dann 2 Jahre gewesen, habe den Bereich Cofresco, was ein separates Unternehmen in der Militar Group ist, geführt. Tolle Zeit, fantastische Leute dort kennengelernt. Auch da können wir gerne gleich noch ein bisschen tiefer drüber reden. Habe dann, ich sag's immer gerne, ein unmoralisches Angebot bekommen, nochmal in ein Private Equity geführtes Unternehmen zu gehen, was sich mit Hotelkosmetik insbesondere beschäftigt hat, also Amenities. Nun war die Tragik, ich habe im Januar 2020 unterschrieben, 2 Monate später kam die Pandemie und das natürlich in einem Geschäft, was an der Hotellerie hängt, das war ziemlich schwierig, ja. Und da ich relativ frisch und neu in diese Branche dann gegangen war, habe ich dann doch im Laufe der nächsten 2 Jahre gesagt, nein, das kann doch nicht das Endstadium für dich sein und bin dann in der Tat zu Kühne gekommen und das vor, wie du schon sagtest, ziemlich genau 2 Jahren jetzt.
Ja, das ist ein in der Tat sehr spannender Werdegang. Vor allem, also ich gehe gerade hier nebenbei durch dein LinkedIn-Profil und dann sieht man so Beiersdorf, so die verschiedenen Stationen, die ja gefühlt so ziemlich überall waren. Magst du da nochmal genauer erzählen, wo warst du überall?
Klar, gerne. Also wie gesagt, ich muss sagen, dass da das Leben ist eigentlich gut mit mir und auch mit meiner Frau gemeint. Und da muss ich an der Stelle auch immer nochmal sagen, ich bin so dankbar, dass ich mit Petra, heißt meine Frau, mit ihr eine Partnerin habe, die das alles mitgemacht hat. Weil was haben wir gemacht? Also wir sind zunächst 5 Jahre war ich in Hamburg dann bei Beiersdorf, habe dort eigentlich so von der Pike auf alles, was man im Marketing lernen kann, gelernt. Hab mich damals um das Thema Haar insbesondere gekümmert, also Haarpflege, Haarstyling. Man hat mich immer gerne Hair, also es heißt Nivea Hair Care und ich war immer Hair Care, ne? Also Hair im Sinne von die Herren. Das war so immer mein Undercover-Titel. Hab dort, wie gesagt, alles gelernt. Und dann gab es eine tolle Opportunity mit relativ jungen Jahren, nämlich mit gerade mal 32 Jahren, ein erstes Land zu übernehmen. Das war damals für mich das Land Bulgarien und ich bin mir sicher oder weiß es sogar, dass vor mir wahrscheinlich 7 oder 8 andere Kandidaten gefragt wurden. Die haben alle abgewunken und gesagt, um Gottes Willen, ich will nicht in den wilden Osten. Und wir reden jetzt über das Jahr 2004, 2005, da sah Bulgarien noch ganz anders aus als heute. Also ich hatte dann das Glück, dass alle vor mir Nein gesagt haben und ich dann mit meiner Frau zusammen nach Sofia bin, um zu schauen, können wir uns das vorstellen. Und wir haben dann beide Ja gesagt. Und das waren dann wirklich fast 3 sehr, sehr spannende Jahre, wirklich Aufbauleistung, das erste Mal wirklich mit Distributeuren zu tun zu haben, auch harte Verhandlungen führen zu müssen. Also war ein gutes Learning und insbesondere dafür, was dann als nächstes kam, weil dann wurde mir noch ein fast spannenderes Angebot, muss ich sagen, gemacht, nämlich nach Indien zu gehen. Und nicht nur das, es war quasi ein Startup. Also ich war sozusagen der Gründungsgeschäftsführer für Nivea in Indien. Die Company haben wir dann auch Nivea India genannt. Und das war so flexibel, dass ich sogar aussuchen durfte, wo wir die Company aufmachen.
Oh wow,
also ich hätte nach Delhi, nach Mumbai, nach Chennai, sonst wohin gehen können.
Und wohin ging's?
Es ging nach Mumbai, weil Mumbai, auch Bombay natürlich in der alten Diktion genannt. Mumbai, da waren viele Konkurrenten, also riesengroße Konkurrenten wie Hindustan, Unilever, auch L'Oreal, Procter & Gamble waren alle dort. Und das hat sich auch gelohnt, dorthin zu gehen. Ja, und also über die 5 Jahre könnten wir, glaube ich, jetzt 3 Stunden reden. Ich mach's mal ganz kurz. Wir sind dann innerhalb von einem Jahr sind wir von quasi einem Mitarbeiter namens Kai, sind wir auf 180 Mitarbeiter selber angeschwollen, haben dann das Geschäft von dem ehemaligen Distributeur übernommen und im zweiten Jahr haben wir SAP eingeführt, haben den kompletten Handel übernommen und uns tatsächlich mit über 500 Distributeuren dann in Indien beschäftigt. Also ein wahnsinniger Ritt. Und das ging dann eigentlich auch alles sehr, sehr erfolgreich weiter. Zwischendurch gab es nochmal den Dämpfer der Krise von 2007, 2008. Da mussten wir nochmal kräftig zurückstutzen, was auch eine wichtige Erfahrung für mich war. Keine schöne natürlich, wenn man Leute auch entlassen musste, die man gerade erst an Bord genommen hatte. Aber ich glaube, auch das gehört zu so einem, zum Weg. Durch ein Managementleben gehört das wohl leider auch dazu. Ja. Das kann man nicht anders sagen. Gut, und dann danach bin ich dann nach 8 Jahren sozusagen draußen in der Wildnis, wenn ich mal böses so nennen darf, obwohl es waren tolle Jahre. Also ich würde es jederzeit wieder so machen. Wir haben uns auch in das Land verliebt. Ach ja, und ich habe noch eben versprochen, ich sage noch was zu meinem Sohn. Unser Sohn ist dort geboren worden. Das ist also ein kleiner Inder für ein paar Tage gewesen. Und der Name Arjun stammt aus dem Mahabharata, also wenn man so will, die Bibel der Hindus. Und ist dort ein sehr gut angesehener Name und da haben wir immer so ein kleines Souvenir sozusagen, was wir mitgenommen haben. Ja, Arjun ist unser kleiner Inder für den Rest unseres Lebens. Wir sind dann danach, nach den 8 Jahren in Emerging Markets, bin ich dann nach Österreich gegangen, habe dort die Landesgesellschaft übernommen in Wien, was natürlich auch eine ganz tolle Location war. War dann aber nur ein Jahr. Warum? Tja, wie das so ist, ne? Wechsel im Vorstand, der neue CMO kannte mich sehr gut und dann bin ich darüber dann nach Hamburg gegangen wieder und habe dort als Vice President dann zusammen mit einer lieben Kollegin die Marke Nivea als globaler Marketeer übernommen. Mhm. Das haben wir dann zusammen 3,5 Jahre gemacht. Silvia hieß die Kollegin, Silvia Latimer und ich, und haben eigentlich eine tolle Zeit dort erlebt. Haben die Marke, der es damals nicht ganz so gut ging, als wir es übernommen haben, haben wir wirklich wieder in Anknüpfung an alte Zeiten, an die Nivea-DNA, haben wir sie wieder quasi in ein gutes Feld eingeführt und auch das, tolle Marktanteile geschrieben.
Also so aus externer Perspektive scheint das sehr gut funktioniert zu haben, weil also heute, also absolut, auf mich hat Nivea einen sehr, sehr jungen und sehr frischen Markteindruck, also so Branding-Eindruck irgendwie.
Ist so. Ne? Also ich habe auch immer noch ganz viele Freunde natürlich bei Beiersdorf oder auch Ex-Beiersdorfer inzwischen. Und irgendwie kriegt man doch immer was mit und das Nivea-blaue Blut fließt mir immer noch durch die Adern.
Vielleicht für alle, die jetzt gerade nicht zuschauen können, er sitzt mir gerade mit einem Nivea-blauen Pullover auch gegenüber. Also von daher offenbar ja.
Du hast völlig recht, also da ist sicherlich ein gewisses Priming hat stattgefunden. Ich kann es nicht leugnen. Ja, und vielleicht um Beiersdorf dann noch zu Ende zu führen, ich bin dann nach den 3,5 Jahren in der Marketingverantwortung in der globalen, bin ich dann nochmal auf ein sehr schönes Assignment gegangen, nämlich nach Bangkok zusammen mit der Familie. Auch die Lola war dann schon dabei, als unsere Tochter, die in Hamburg geboren ist, zwischendurch. Und sind dann also nach Bangkok und dort habe ich dann Südostasien übernommen mit natürlich unglaublich spannenden Ländern. Und mal, ich durfte mal sagen, alle meine Länder sind Urlaubsländer. Was will man mehr?
Ich wollte gerade sagen, ja. Ja, ja, bei Bulgarien glauben das vielleicht manche nicht. Ich war jetzt vor kurzem dort. Ist also gerade Sofia, fantastische Stadt. Und dann, was man sich alles, also Thailand, ich meine, großartig. Das ist, du scheinst ja sehr viel Glück in den Standorten gehabt zu haben.
Doch, das stimmt. Da bin ich auch wirklich sehr dankbar für, auch Beiersdorf und den Managern damals. Aber wie gesagt, es kommt dann schon die Zeit, wo man sich fragt, Mensch, ist das nicht doch jetzt alles ein bisschen lange? Und wenn man mich am Anfang der Zeit bei Beiersdorf gefragt hätte, wie lange wirst du bleiben? Naja, 5, vielleicht 6 Jahre, aber da muss man ja weiterziehen, sonst macht man ja auch keine Karriere. Aber das hat dann trotzdem eigentlich alles sehr schön geklappt.
Offenbar. Ich muss gerade dran denken, ich hatte vor einigen Monaten hier einen Gast, Marie-Therese Thiel, ein kleiner Shoutout, die war bei RWE, eine Justiziarin und wollte Karriere machen, ganz offensiv und hat dann ganz offensiv danach regelrecht gefragt, als es hieß, die brauchen einen CFO in Ungarn. Das war auch Anfang der 2000er, glaube ich, oder Ende 90er oder ähnlich, irgendwie sowas. So, ne?
Zeit,
und da, ich glaube, da wollte auch niemand hin und sie hat halt gesagt, ich will. So, und das war für sie so der Startschuss, tatsächlich eine sehr, sehr große Karriere zu machen, dann auch bis hin zum CEO von Innogy in Ungarn und ähnliches. Glaubst du, die Karriere von dir wäre möglich gewesen, wenn du damals, ganz am Anfang, als jemand gefragt hat, willst du nach Bulgarien, wie vielleicht die 7 anderen vor dir gesagt hättest, lieber nicht?
Nein, ich glaube, das war ganz wichtig, da Ja zu sagen. Ja. Natürlich, es hätte noch was anderes als Alternative aufkommen können.
Ja.
Als kleine Reminiszenz, lustigerweise, bevor ich dann für Indien zugesagt habe, als nächsten Step, wurde ich eine Woche vorher gefragt, ob ich nicht nach Moskau möchte, um dort als Marketing Director einzutreten. So gesehen war eine Fügung des Schicksals, dass ich dazu Nein gesagt habe, damit ich dann zu Bulgarien, zu Indien Ja sagen konnte.
Ja.
Aber in der Tat, also ich glaube, man muss wirklich so ein bisschen, man muss in die Discomfort Zone reinkommen. Ja. Man muss sich dann auch was antun. Ich hatte, wie gesagt, das Glück, dass meine Partnerin Petra das mitgegangen ist. Ich weiß, es gibt viele Kollegen, Kolleginnen, wo das schwierig ist, wo der Partner dann vielleicht sagt, aus guten Gründen natürlich, nee, kann ich mir nicht vorstellen, weil ganz ehrlich, für mich war das viel einfacher, nach Bulgarien, nach Indien und sonst wohin zu gehen, weil ich bin immer gleich in eine bestehende Struktur gegangen, mehr oder minder bestehend, in Indien jetzt weniger bestehend, aber da war eine klare Aufgabe, da gab es Kollegen, Für Petra in dem Fall, die Partnerin, war das viel schwieriger. Die ist immer wieder bei Null angefangen. Ja. Es gibt keine Freunde am Anfang, es gibt vielleicht ein paar Kontakte, aber man lernt das dann. Ja. Es gibt natürlich auch immer eine Community, Expert-Communities, in die man reingeht. Also, aber man muss initial, um wieder auf den eigenen Weg zurückzukommen, an schwierigen Stellen muss man auch mal Ja sagen. Sonst kann man sicherlich auch einen schönen Weg machen, auch eine schöne Karriere, aber die verläuft dann anders. Also ich wäre sicherlich auch gar nicht vorbereitet für Jobs, die ich jetzt nach Beiersdorf gemacht habe, gewesen, wenn ich nicht die Erfahrung gemacht hätte in ja doch etwas wilderen Umgebungen, wie eben Bulgarien, Indien, vielleicht nicht unbedingt Thailand, aber auch Myanmar, Vietnam, was natürlich auch dann viel wilder war. Das prägt einen schon. Ja.
Das hatten wir halt hier tatsächlich jetzt sehr häufig schon, dass man immer wieder gemerkt hat bei den Führungskräften oder auch bei denjenigen, die selber Unternehmen gegründet haben, dass da immer so Momente waren, wo die etwas gewagt haben, was andere nicht gewagt haben. Und das war dann häufig so der Zeitpunkt einer Weichenstellung.
Ja.
Und der dann ganz, ganz viel sich auch in die Zukunft ausgewirkt hat.
Ja, das sehe ich auch so Pivotpunkte jetzt. Für uns war es dann auch noch die Entscheidung, natürlich für mich Beiersdorf zu verlassen. Was natürlich überhaupt nicht leicht gefallen ist. Und trotzdem jetzt auch gerade mit in der Retrospektive, das war der richtige Schritt und auch zur richtigen Zeit, weil dann erst in eine erste CEO-Rolle mal reinzuwachsen, und auch raus aus einer großen Corporate World in ein Familienunternehmen.
Ja.
Nun ist Melitta natürlich ein großes Familienunternehmen mit fast 2 Milliarden Euro Umsatz, aber trotzdem ganz anders als ein Corporate wie Beiersdorf. Und die Erfahrung zu machen, war wichtig, war spannend, hat auch ein bisschen Demut gekostet, sage ich mal ganz ehrlich, weil
das
am Anfang
glaub ich,
ist es mir doch schwer gefallen, man war wieder viel, viel mehr mit Themen beschäftigt, die man schon lange hinter sich geglaubt hat.
Ja.
Nach dem Motto, dafür gibt es ja Teams, die machen das. Aber inzwischen sage ich, auch jetzt bei Kühne hier, das ist genau das, was mir gefällt, Jeden Tag in den Maschinenraum runterzusteigen und mit öligen Händen dort quasi wieder rauszukommen. Ja, wir sind ja nah am Hafen hier, also mit öligen Händen aus dem Schiffsleib rauszukommen und dann im nächsten Meeting als Kapitän wieder über Strategie zu sprechen, ja, auf der Brücke. Und das liebe ich eigentlich inzwischen an der Rolle im Mittelstand. Das geht auch nicht nur mir so, aber es gibt auch Leute, glaube ich, die daran scheitern und sagen, Gottes Willen, das kann ich nicht, das will ich nicht mehr, das schaffe ich nicht. Ja. Aber auch da, es ist eine Discomfort Zone wieder. Ne? Man muss dann da durchgehen und man kommt gestählt und auch gut, sicherlich auch dann anders vorbereitet, kommt man dann wieder raus aus diesem Tal der Tränen, ist vielleicht übertrieben, aber ja, man macht sich schon Gedanken in so einer Phase, habe ich das richtig gemacht, ne? Und was passiert ja eigentlich weiter nach vorne hinaus?
Ja, ich finde es immer stark, wenn Führungskräfte auch offen dann von ihren Zweifeln berichten. Ne? Also es gibt ja manchmal so Leute, denen hört man dann zu und bei denen ist immer alles super gewesen, alles groß, immer besser.
Teflon glaube ich nicht, also das kann nicht alles abperlen.
Ja. Würdest du vielleicht sogar, ich finde gerade diese Beschreibung, wie das vom Großkonzern wie Beiersdorf ja einer ist, zu einem Familienunternehmen, würdest du sagen, dass es so weit gehen würde, vielleicht sogar, dass die Verantwortung als CEO in so einem mittelständischen Familienunternehmen fast noch herausfordernder ist, weil da auch viel weniger Fehler vielleicht verziehen werden, weil es unmittelbarere Auswirkungen hat als in so einem Riesentanker, wo vielleicht ein Fehler erstmal nicht ganz so viel Wucht entwickeln kann.
Ja, also ich überlege gerade so ein bisschen, ich bin versucht, Ja zu sagen, hat aber auch Aspekt von Nein, weil klar, man ist immer visibel, auch wenn man auf einer bestimmten Ebene jetzt, ich habe dann bei Beiersdorf die letzten Jahre über ein Jahrzehnt dann direkt unterm Vorstand immer gearbeitet, ist man schon visibel, ja, und auch da geht's natürlich schon darum, Performance auf die Straße zu bringen, aber ich sag auch Ja auf deine Frage, weil in der Tat, es ist schon alles sehr nah. Ich meine jetzt auch bei Kühne, ich bin direkt mit dem Beirat, wo auch Familienmitglieder drin sind, in regelmäßigen wöchentlichen, jetzt nicht täglichen, aber wöchentlichen Austausch. Das gehört dazu, das ist auch total wichtig. Aber in der Tat, es ist eine Verantwortung, nicht nur eben die Ebene nach oben gut zu managen, sondern eben auch nach unten Richtung Maschinenraum, ja, sehr viel Präsenz zu haben. Die Verantwortung zu zeigen, was manchmal nicht ganz leicht ist, weil natürlich, egal ob CEO oder eine Position drunter oder noch eine drunter, jeder hat eigentlich viel zu viel auf dem Zettel, um alles abarbeiten zu können. Klar. Aber ich finde schon, die Herausforderung ist nochmal sehr groß, zumindest wenn man in den Mittelstand hineingeht. Ja, und ich glaube auch, man kann sich einfach noch schlechter verstecken, wenn man das denn möchte und muss.
Genau das kann ich mir nämlich gut vorstellen, ja, dass man in so einer ganz großen Organisation da auch, also diejenigen, die das drauf anlegen, vielleicht auch mehr Chancen haben, sich zu verstecken.
Ja, genau, ja. in der Tat. Wobei da kann ich dann empfehlen, was dann ein Befreiungsakt ist, ist in der Tat, in ein Land zu gehen, was in einer völlig anderen Zeitzone als das Head Office liegt, so wie es mir auch widerfahren ist, das hilft.
Ja, also Standort Neuseeland aufbauen am besten.
Zum Beispiel,
das ist dann 12 Stunden Unterschied, das ist perfekt.
Ganz genau. So gesehen war Bangkok in dem Sinne gar nicht so schlecht. Ne? Zumindest mal 6 oder 7 Stunden, je nach Jahreszeit. Ne?
Ich will auf jeden Fall gleich auch nochmal auf Kühne zurückkommen, weil da sind auch, glaube ich, ganz, ganz viele spannende Aspekte und Geschichten gerade, die passieren. Aber wo du jetzt schon so viel von auch deinen Auslandsaufenthalten berichtet hast, was würdest du sagen? Ich vermute mal, du hast in diesen ja auch doch sehr unterschiedlichen Ländern und bei der Zusammenarbeit mit sehr unterschiedlichen Menschen auch vor Ort ganz unterschiedliche Dinge gelernt, vermutlich. Was würdest du sagen, was hast du so am meisten mitgebracht wieder nach Hause?
Ja, also zunächst mal das, glaube ich, man braucht einen sehr starken inneren Kompass, wenn man aus seiner eigenen Kultur rausgeht. Ja, weil ich nehme mal als Beispiel insbesondere Indien, was natürlich sehr auch innerhalb von Asien nochmal sehr anders ist als Europa. Ja. Und es fällt viel schwieriger zu entscheiden, was ist richtig, was ist falsch. Ne? Wird mir gerade ein Bär aufgebunden oder eben nicht? Das fällt in einer anderen Kultur mit anderen Werten, wo zum Beispiel die Hierarchie, die Power Distance in Indien ist natürlich eine ganz andere, als das hier in Deutschland oder in Europa der Fall ist. Ja, als Chef, in welcher Funktion auch immer, ist man so ein bisschen ein Halbgott, ein Demigod. Ja. Das heißt, es fällt natürlich einem indischen Mitarbeitenden viel, viel schwerer, zum Chef zu gehen. Und insbesondere, wenn der noch Ausländer ist und dem, sag ich mal, die Meinung zu geigen oder einfach nur zu widersprechen. Ja, braucht ja gar nichts Großartiges zu sein. Das fällt richtig schwer und man braucht das ja aber. Ja? Man ist nicht Teil der Kultur, man ist fremd. Und diese Offenheit zu schaffen, ja, das war eine echte Herausforderung. Mir ist es, sage ich ganz offen, zum Glück mit einigen Personen geglückt. Und der erste, bei dem es gut geglückt war mein damaliger Supply Chain Director. dem ich auch ganz explizit die Einladung gegeben habe, ja, mir Feedback zu geben. Und der hat das glücklicherweise tatsächlich dann gemacht. Der hat also, wenn Meetings zu Ende waren mit meinem Management-Team, dann hat er gesagt, kann ich dich noch mal kurz sprechen, und hat dann auch mir tatsächlich die Meinung gegeicht, ja, was von seinem kulturellen Background extrem mutig und wichtig und war und aber auch wichtig für mich. Und ja, das Endergebnis davon ist, ich habe dafür gesorgt, dass der eine gute Karriere gemacht hat. Ich habe ihn dann nach ein paar Jahren nach Hamburg ins Head Office sozusagen eine Brücke gebaut, und das ist dann auch was geworden. Und der ist jetzt auch über, glaube ich, fast 20 Jahre schon bei Beiersdorf. Ja. Also man lernt dann mit der Kultur umzugehen. Ja, ich gebe dir noch ein Beispiel. Inder sagen dann immer gerne, call Barton hin. Kein Problem, no problem. Ja. Und ich wusste natürlich an bestimmten Stellen, nee, komm, da sind Issues, ja, aber die reden jetzt natürlich nicht darüber, weil sie dann ihr Gesicht verlieren. Und mein Weg war dann, der auch gut funktioniert hat, war mal zu sagen, so das Ganze ein bisschen was Spaßiges ziehen zu und zu sagen dann, really? Oh, no problem, great stuff. Und are you sure? Und dann kam so, yeah, well, you know. Und dann kam dann doch natürlich was. Ja, es brauchte erstmal das Spielerische, die Tür zu öffnen, zu sagen, komm, wir lachen drüber und du sagst mir jetzt was. Und dann lachen wir nochmal und dann lösen wir's. Ja?
Ja.
Und das sind so ist eins der Learnings, also mit Kultur. Man muss sich ein bisschen drauf einlassen auf die Kultur. Man kann jetzt nicht als Deutscher dahin kommen. Ja, und so, wie es so böse heißt, am deutschen Wesen wird da nicht die Welt genesen. Man ist Gast in dem Land.
Ja.
Ja, und ich glaube, das kreiert auch so eine gewisse Demut, ja, und Respekt eben vor Leuten, die anders sind, die eine andere Kultur sind. Deshalb, ich kann so Diskussionen, wie sie hier auch in Deutschland gerade geführt werden, ja, ich war so häufig selber Gast und Ausländer in einem anderen Land, kann das gar nicht nachvollziehen. Das ist mir völlig, völlig fremd, diese Themen. Ja, aber es schafft, wie gesagt, eine gewisse Demut für die Leute, fürs Leben, und es bereitet einen vor, selbst in der eigenen Kultur, glaube ich, auch mit Leuten, die eben anders ticken, vielleicht auch anders umzugehen. Ne?
Genau, das wollte ich nämlich gerade fragen, ob du davon dann Teile wieder mit hier zurückgebracht hast, weil vielleicht sind wir hier etwas auch direkter an manchen Stellen, und vielleicht würden manche da auch, also würden wir direkter normalerweise auch wieder Feedback an Vorgesetzte geben und ja, also alles das, was man jetzt so als vielleicht in Anführungsstrichen deutsche Arbeitsweise betrachtet. Aber so ganz häufig ist dann ja doch auch das nicht alles perfekt. So, und hat dir das vielleicht geholfen, auch dann mehr zu erkennen, wann du vielleicht Leuten Brücken bauen musst oder nochmal so auf sie einzugehen, Menschen zu lesen auch?
Ich glaube schon, dass eine gewisse kulturelle Sensitivität mir, die dadurch entstanden ist, mir geholfen hat, auch hier vielleicht mehr, in der Tat, mehr Sensibilität zu haben für die Signale, die mir gesendet werden. Wahrscheinlich bin ich gar nicht der Beste, die Frage zu beantworten, sondern eher unsere Mitarbeitenden und die Leute, die eng mit mir zusammenarbeiten.
Kann ja nachher nochmal durchs Büro gehen.
Ja, ganz genau, das holen wir dann noch nach. Aber doch, also es hat, wie gesagt, mich geprägt, und das hat meinen Kommunikationsstil definitiv verändert.
Hast du etwas, was du als deinen eigenen Leadership-Ansatz beschreiben würdest? Also wie verstehst du Führung?
Also ich bin total gut gefahren mit einem Modell von einem Italo-Amerikaner namens Patrick Lencioni. Es basiert auf einem Buch, was er geschrieben hat, die 5 Dysfunktionen eines Teams oder 5 Dysfunctions of a Team in Neudeutsch. Und ich habe das in allen Kulturen mit meinen Teams benutzt. Und das Spannende daran ist, es startet mit etwas so ganz weichtem, soften, fuzzy, nämlich mit Vertrauen. Ja? Mhm. Und da wissen wir alle, da kann man sagen, ja, bitte vertrau mir doch mal, ja, bitte liebe mich mal, ne? Dass du, so einfach ist das nicht, das muss man sich erarbeiten. Und es geht über letztendlich 5 Stufen von die Basis Vertrauen, und über diese Basis kann ich dann wirklich Ergebnisse erzielen, also die Zielorientierung wirklich in den Teams zu implantieren. Und vielleicht in aller Kürze nur, ja, was er eigentlich sagt ist, wenn kein Vertrauen da ist in einem Team, ja, dann werden die Leute nie ehrliche Konflikte haben, weil jeder hat ja Angst, dass er sich verletzlich zeigt. Vertrauen heißt ja eigentlich, sich verletzlich zeigen zu können.
Genau, ja.
Ja, nicht Superman zu sein, eben nicht Teflon zu haben, den Teflonanzug, sondern mit Vertrauen schaffe ich Konfliktbereitschaft. Wenn ich Konfliktbereitschaft habe, dann gehen Leute auch wirklich selbst Verpflichtungen ein und sagen, okay, ich übernehme diesen Part, du übernimmst jeden Part, ja. Das heißt, man hält sich dann im 4. Step gegenseitig verantwortlich. Und das heißt auch, dass man sagt, hey, du hast nicht geliefert. Du hast mir versprochen, du machst dies und jenes. Und nur wenn das gegeben ist, dass man über die vertrauensvolle Basis Konflikte hatte, sich verpflichtet hat und dann auch sich gegenseitig verantwortlich hält, für diese Ergebnisse, nur dann kann ich Ziele erreichen. Ja, und das Spannende, wie gesagt, ist für mich immer gewesen, A, dass es funktioniert hat und B, dass es mit etwas sehr weichem, fluffigen, wie Vertrauen startet,
ja,
Trust,
ja. Ja,
und dann tatsächlich daraus Ergebnisse erwachsen.
Ja.
Und das funktioniert tatsächlich.
Das glaube ich wirklich. Ich finde, also du sagst ja, ich vermute mal, dass du das auch in unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen kulturellen Hintergründen eingesetzt hast.
In allen Ländern, über die wir gerade gesprochen haben. In allen.
Und, also ich habe mich auch
inklusive
vor einiger
Zeit. Inklusive Kühne übrigens.
Ah, okay. Das werde ich gleich dann auch draußen nochmal fragen. Nein, also ich glaube das wirklich, weil also gerade diese, also du sagst es jetzt, es beginnt mit etwas, was fluffy ist. Also ich glaube ja noch nicht mal, dass es das ist, sondern ich glaube, das ist eines der schwierigsten und bedeutsamsten Grundlagen ist, die man überhaupt schaffen
kann.
Vertrauen, auch psychologische Sicherheit.
Ja, ne?
Also, dass man
genau
vor Ort ist und das Gefühl hat, ich bin hier so sicher, dass ich mich zeigen kann, dass ich Kritik äußern kann, alle diese Dinge.
Ganz genau.
Und das ist ja, also es gibt, ich hoffe nicht, dass ich jetzt in irgendwelche kulturellen Fettnäpfchen trete. Ich habe mal gelesen, dass es tatsächlich bei ganz bestimmten Airlines aus bestimmten Ländern, vor allem dem asiatischen Raum, auch deshalb zu höheren Unfallraten kam, weil im Cockpit diese psychologische Sicherheit nicht da war und der Co-Pilot sich nicht getraut hat, seinen Captain zu kritisieren und ihn darauf hinzuweisen, dass er einen Fehler gemacht hat. Und dann tatsächlich Unfälle passieren.
Ja. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das ist natürlich je nach Kultur ganz anders gelagert, wie hoch die Hürde ist, um sich Vertrauen entgegenzubringen und dann sogar zu widersprechen. Wie gesagt, da kommt wieder Disagree und Commit rein. Diese Disagree-Phase ist viel wichtiger als die Commitment-Phase, weil ohne Disagreement, und das passt ja eben auch, das kommt ja eben auch aus dem Lencioni-Model letztendlich oder passt gut dazu, ohne diesen Dissens kann ich keine gute Entscheidung treffen am Ende des Tages.
Ja.
Und deshalb glaube ich schon, dass das hat was du da gerade sagst.
Ja, es ist aber auch ehrlich gesagt nicht einfach, und zwar auf beiden Seiten nicht einfach umzusetzen.
Nein.
Ich muss gerade dran denken, ich erzähle das jetzt mal sehr verklausuliert, dass es jeder Diskretion noch standhält, aber ich habe vor einiger Zeit mit einem Klienten im Team zusammengesessen und an einer Konzeption für etwas gearbeitet.
Mhm.
So, und da waren auch sehr, sehr viele verschiedene Stimmen und ich habe immer drauf gewartet, dass mein Klient irgendwann die Diskussion um diese Konzeption beendet. Und solange wie er das nicht getan hat, habe ich tatsächlich mein Disagreement zu dem, was aus dem restlichen Team an Ideen zu dieser Konzeption kam, gezeigt und das auch vertreten. Und ich habe dann ihm irgendwann auch gesagt, so, du musst jetzt irgendwann eine Entscheidung treffen. Ich werde so lange, wie du mir sagst, nicht sagst, dass ich aufhören soll, so lange werde ich meine Position vertreten.
Klar, ja.
Und das ist ihm sehr, sehr schwer gefallen.
Okay.
Und gleichzeitig ist es auch diesem Team sehr schwer gefallen, weil die gedacht hätten, naja, wir haben jetzt ihm 3000 Mal schon gesagt, wie wir das sehen. Der Chef sagt noch nichts, aber wir haben ja jetzt ordentlich argumentiert, jetzt muss der doch mal ruhig sein.
Ja.
Nein, war ich nicht.
Ja.
Weil ich von ihm nichts gehört hatte, dass es ruhig ist. Dass es entschieden ist. So. Also ich glaube, das ist nicht einfach auf beiden Seiten, das wirklich umzusetzen.
Da sagst du was ganz wichtig. Ich glaube schon, dass da gehört auch zu, dass man dann ein Gespür auch dafür hat, wann ist es genug gewesen, ja, wann muss die Entscheidung her, weil es lässt sich ja nicht alles, Herrgott, im Konsens immer entscheiden, ja.
Genau.
Darum geht es ja auch nicht bei Disagree aus meiner Sicht zumindest, da soll man sich ja auch streiten, ja, und gar nicht, um dann zu sagen, ja, wir versuchen jetzt irgendwie so eine artifizielle Harmonie herzustellen.
Ja.
Nein,
ja.
Irgendwann, finde ich, ist dann auch der Leader, auf welchem Level auch immer, letztendlich ich als CEO ist gefordert, dann auch zu sagen, so, okay, vielen Dank, ich habe euch alle gehört, wir kommen hier so nicht weiter. Hier ist die Entscheidung, wir gehen jetzt rechts rum, ja. Und wer links rum geht, der macht jetzt bitte Commitment, ja, ist Disagree and Commit.
Ja.
Und dann gehen wir, ja, diesen Weg runter.
Würdest du sagen, wir sind manchmal gerade im solchen Business-Umfelden zu sehr konsensorientiert?
Ich denke schon, ja. Ich glaube, der Mensch ist schon so gestrickt, wir sind alle Rudeltiere oder Gemeinschaftstiere. Unser Limbic Brain sagt uns, du musst kollaborieren, um zu überleben. Also es ist immer schöner, wenn man, ne, wenn man die Beziehungsebene nach vorne stellt und dann im Zweifel sagt so, komm, ist gut, ne? Ich geh mal mit. Aber ich glaube schon, dass das in uns Menschen so angelegt ist, aber es hilft dann eben nicht immer. Ja, und ich glaube, auch das muss man lernen, wenn man oder man lernt es automatisch, glaube ich, wenn man in eine Management-Karriere reingeht. Man muss immer wieder mal Nein sagen.
Ja,
das ist ja auch nicht böse gemeint. Das hilft dem Team ja auch. Was du beschrieben hast in der Situation, wo jeder wahrscheinlich gedacht hat, Mensch, jetzt sag doch mal einer was und triff doch mal eine Entscheidung.
Genau.
Lass das beenden. Ja.
Ja.
Und wenn das nicht passiert, dann wird es auch ziemlich unschön für alle Beteiligten, ne?
Ja. Ja, eben, absolut, ja. Machen wir hier mal einen Cut, was diese Leadership-Themen angeht, obwohl ich die extrem spannend finde. Ich glaube, da könnten wir jetzt noch 2 Stunden drüber sprechen. Kommen wir mal auf Kühne. So. Kühne, also wir sind ja hier mitten in Hamburg. Jetzt macht ihr aber alles, aber keinen Fisch, sondern Sauerkraut, Gurken. Jetzt, also du hast eine ganze Auswahl von Produkten hier gerade mitgebracht. Wenn wir alles, jetzt ein Video aufdrehen, genau, wenn wir ein Video noch mitdrehen würden, dann würdet ihr das sehen. Also hier steht jetzt gerade Apfel, Rotkohl, das Schlemmertöpfchen mit Gurken. Wir haben Senf da stehen, eine Currywurstsoße, die man auch für Veggie-Currywurst verwenden kann, und diverse andere Geschichten. So, jetzt haben wir aber ja so ein, um mal dieses schöne Wort des Zeitgeistes zu verwenden, so ein Trend zu, weiß ich nicht, Matcha-Tee, irgendwie Quinoa-Bowls, zu also veganem Sushi, also irgendwie immer, um nicht zu sagen, überkandidelter, immer fancier, vielleicht auch immer exotischer, oder alle wollen irgendwie dann Mittelmeerküche mit ganz viel Olivenöl und ich weiß nicht was. Sind in solchen Zeiten Sauerkraut und Gurken vielleicht auch ein bisschen anachronistisch? Oder was sagt jetzt der Verantwortliche bei Kühne?
Du kannst jetzt ganz schnell machen und sagen, ja, aber das stimmt natürlich nicht. nein, also schau, jetzt kommen wir natürlich wirklich in ein spannendes Feld rein, weil klar, Trends gibt es immer, es gibt zu jedem Trend einen Gegentrend. Wir sind ein Unternehmen, was jetzt festhalten Halle, was 303 Jahre in diesem Jahr alt ist. Mhm. 303 Jahre, ja, so. Und immer getrieben von vegetarischen Produkten eigentlich, würde man es heute nennen. Ja. Als es das Wort noch gar nicht gab, waren wir schon Veggie, ja. Das heißt, irgendwie haben wir über 300 Jahre lang was richtig gemacht, um zu überleben. Und so auch in dieser Generation, würde ich natürlich mal selbstbewusst sagen. Du hast ein paar Trends aufgezeigt, wo wir tatsächlich jetzt schon partizipieren. Und ich nehme jetzt mal ein Produkt in die Hand. Das sieht man nicht, aber man hört es. So, ja. Einmal gehört. Das sind zum Beispiel die Bowl-Möhren, ja, die ganz spezifisch für eine jüngere Zielgruppe gemacht sind, einem kleineren Packaging natürlich, um eben meine Bowl mir zu bereiten. Ja, da gibt es noch die Burger-Gurken und diverse andere Produkte, die genau für diesen Trend gemacht sind.
Und eine geröstete Sesamsoße.
Ganz genau.
Bin ich mal sehr gespannt, wenn ich die mal probiere.
Auch die noch neu, sehr, sehr lecker. Vor allen Dingen die einzige, wo wirklich echter gerösteter Sesam und nicht nur Aromen in der Rezeptur sind. Also ich glaube, um das aus der Flachsigkeit rauszuholen, man muss nicht jedem Trend hinterherlaufen. Mhm. Ich glaube, das braucht man auch. Das ist auch das Schöne, wenn man 300 Jahre alt ist, dann kann man auch mit dem Brustton der Überzeugung sagen, nö, brauchen wir nicht. Ne? Wir überlegen uns mal und kreieren idealerweise noch selber einen Trend, anstatt jedem hinterherzulaufen. Aber das geht natürlich auch nur in begrenztem Maße. So groß sind wir dann natürlich auch wiederum nicht. Aber wie gesagt, die Trends auszuwählen, mit denen wir arbeiten wollen, ist schon wichtig. Und wir haben uns eigentlich als klaren Korridor gesetzt. Wir wollen die Veggie-Company sein. Mhm. Wir wollen rein vegetarische Produkte machen. Das liegt mir persönlich auch sehr nahe, weil ich bin tatsächlich, seit wir in Indien gelebt haben, Vegetarier.
Ah, okay.
Die ganze Familie ist vegetarisch. Das war aber keine Einstellungsvoraussetzung. so gesehen, wir gucken die Trends auch sehr genau an, wie jedes andere professionelle FMCG-Unternehmen, aber selektieren dann natürlich aus. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Themen, wo wir selber versuchen, jetzt einen Trend zu machen. Ich gebe dir ein Beispiel, was gerade die letzten Monate uns sehr getrieben hat. Du hast eben schon den Rotkohl erwähnt. Mhm. Ein uraltes Produkt, nicht wahr? Ich meine, das hat man früher natürlich zum Sonntagsbraten, ja, und wenn es Wildbret gab, dann wurde Rotkohl dazu gegessen. Insbesondere natürlich in den Herbst- und Wintermonaten. Für Rotkohl muss es kalt sein. So, was haben unsere Analysen natürlich gezeigt? Oh Wunder, oh Wunder. Wir haben eine sehr alte Verwenderschaft. Ja, also über die Hälfte der User, die Rotkohl kaufen, sind aktuell oder bis vor kurzem, muss ich sagen, sind deutlich über 60 gewesen. Ja.
Warum? Ich habe den Trend übrigens schon seit langem immer versucht zu drücken, weil ich liebe Rotkohl.
Aber sehr schön.
So viel am Rande, ja.
Du bist mir hier willkommen.
Sehr gerne, ja.
Um diesen Trend muss man jetzt einfach, das ist einfach so, ja. Damit muss man jetzt leben. Aber wir haben dann gesagt, komm, wie können wir den Staub sozusagen vom Deckel holen? Wie können wir auch junge Konsumenten überhaupt wieder an Rotkohl ranführen? Weil der Sonntagsbraten ist passé, der wird in den wenigsten Familien noch selbst von Mutter und Großmutter auf den Tisch gebracht und jüngere Leute machen das schon mal gar nicht. Also müssen wir einen anderen Verwendungs-, einen anderen Nutzen müssen wir uns erarbeiten. Und dann kam die Idee tatsächlich auf, Rotkohl auf eine Pizza zu bringen.
Ja.
Wo man im ersten Moment sagt, ernsthaft jetzt? Full Deibel. Ja, das ist die erste Reaktion von, würde ich mal sagen, 95, wenn nicht mehr Prozent aller Leute, mit denen wir dann gesprochen haben in der Konzeptionsphase. Und dann haben wir tatsächlich mit Köchen zusammengearbeitet, um das auf verschiedenen Pizzen ausprobiert. Und siehe da, ich bin jetzt mal salopp, es schmeckt richtig geil. Ja. Und ich habe es selbst im Freundeskreis und auch mit meiner Familie probiert. Selbst meine Kinder sagten, nee, Papa, also Rotkohl auf der Pizza, ist doch nicht dein Ernst. Wir haben es dann natürlich zu Weihnachten, haben wir es dann doch gemacht. Und es ist wahnsinnig lecker. Wir haben natürlich nicht nur das jetzt bei dem Rezept belassen. Wir haben eine richtig groß angelegte Kampagne daraus gemacht. Fing damit an, dass einer unserer Mitarbeiter in das Big Brother Knossi Haus, das war so eine Special Edition, ist dorthin und hat für die Insassen, hätte ich jetzt fast gesagt, also für die armen Menschen, die da sein durften und mussten, hat dort die Pizza halt geliefert, ja, wie ein Pizzaboy. Und siehe da, dann ehe sich versah, war der dann eine halbe Stunde im Gespräch mit den ganzen Insassen und dann ging es darum, darf man das, ist das gut, ist das schlecht, es wurde gegessen und für gut befunden. Dann haben wir ein kleines trashiges Video gemacht, haben gesagt, wir nehmen die Kampagne jetzt mit und werden so ein bisschen das Heiligtum, natürlich die Pizza, das Nationalheiligtum, werden wir ein bisschen mit teutonischem Scherz, werden wir das eben mit dem deutschen Rotkohl oder Cavolo Rosso, wie er auf Italienisch heißt, werden wir den verschönern und haben echt ein trashiges Video gedreht in einer Pizzeria gar nicht weit von hier, wo wir jetzt sind. Und ja, haben dort einen alten Italo-Popsong aus den 80ern haben wir genutzt, ja. Und dann wurde daraus so rot, 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 Rotkohl auf die Pizza. Und das hat echt gut eingeschlagen in der Community. Ne? Sind natürlich auf Instagram, TikTok, allem, was Rang und Namen hat, auf Social Media waren wir unterwegs damit. Und wir haben jetzt gerade heute lustigerweise uns Zahlen dazu angeguckt. Und man mag es glauben oder nicht, es hat wirklich funktioniert. Also unsere Marktanteile haben sich deutlich erhöht. Wir haben es schon an unseren Absätzen vorher natürlich gesehen, aber ist natürlich toll, wenn man das in den Marktanteilen sieht, dass es nicht nur Buzz kreiert, ne, wie man das so schön neudeutsch nennt, also dass Leute drüber reden und gerade eben unsere Zielgruppe drüber redet, sondern wir haben wirklich Geschäft damit gemacht. In einem Markt, der seit 10 Jahren gesunken ist, nämlich der Rotkohlmarkt, haben wir eine Trendwende gerade eingeleitet.
Das ist Wahnsinn. Das ist
verrückt, oder?
Also mit Social Media, mit solchen Kampagnen. Ich muss jetzt gerade unglaublich stark an Fischstäbchen denken. Du nickst schon, du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus will.
Genau.
Es gab ähnlicher Case. Das war witzigerweise relativ zu Anfang dieses Podcasts hatte ich, also als wir den Podcast rausgebracht haben, hatte ich als einen der ersten Gäste Mike Busse von Froster zu Gast. Also auch kleiner Shoutout an dich, Mike. Und damals gab es auf damals Twitter noch, da konnte man da noch gut sein mit gutem Gewissen, gab es ein riesen Running Gag, dass ein User namens Stullen-Andreas hieß der. Also ein User namens Stullen-Andreas hat immer Dr. Oetker Pizza aufgefordert, doch endlich eine Fischstäbchen-Pizza rauszubringen. Und das war tatsächlich, das hat hunderttausende Klicks gekriegt, der Streit zwischen diesem User und dem Dr. Oetker Pizza-Account, großartig, die sich dann da gebettelt und gefetzt haben. Ich hatte damals im Podcast Mike Busse vorgeschlagen, er soll doch jetzt einfach mal selber mit Froster diese Fischstäbchen-Pizza rausbringen. Ich glaube, so mutig waren sie dann doch nicht. Aber es wäre doch eigentlich jetzt hier der nächste Step. Ihr könntet euch mit Dr. Oetker anlegen und eine Rotkohlpizza fordern. Ich glaube, die werden drauf einsteigen.
Du wirst lachen. Wir haben zwar noch nicht mit Dr. Oetker gesprochen, aber wir haben mit einem Wettbewerber sozusagen von Dr. Oetker gesprochen, den auch alle kennen, der auch sehr Furore macht. Und die Gespräche laufen auch noch gerade weiter.
Ich denke jetzt an musikalische Nachnamen, aber
Nicht schlecht gedacht, nicht schlecht gedacht live. Ja, aber das in der Tat, das kann man jetzt noch beliebig weiter exekutieren. Und ich denke auch, wir haben uns noch nicht die finalen Karten gelegt, aber ich denke schon, dass wir noch mal in irgendeiner Form eine zweite Saison da machen, weil es einfach auch so wahnsinnig gut funktioniert hat.
Ja.
Und das Schöne ist natürlich auch, mit Sicherheit sind wir nicht der größte Etat bei unserer Kreativagentur, im Gegenteil, ja. Aber alle Kreativen wollen auf Kühne arbeiten, weil sie haben dort Freiräume, ne? Da kann man sich mal richtig austoben, da kann man frech sein. Und wie gesagt, das hat auch noch tatsächlich funktioniert.
Ich finde es halt, dass es deshalb so ein wunderschönes Beispiel war. Also jetzt mal aus Transparenzgründen, ich schicke ja immer so eine kleine Vorbereitung vorher raus. Und da war tatsächlich die vielleicht leicht provokant formulierte Frage, kann man Senf, Sauerkraut und eingelegte Gurken verjüngen? Fragezeichen. Mhm. So. Und ich hatte auch das mit, ja, ganz offenbar, und das zeigt das nämlich. Ich hatte übrigens auch das mit dem Matcha-Tee und dem Quinoa-Avocado-Bowls und dem veganen Sushi in diese Vorbereitung geschrieben. Und als Kai hier gerade reinkam, hat er mir sofort die Bowl-Möhren gezeigt und meinte, so viel zum Thema Bowl. aber man sieht damit ja, dass solche vielleicht auch Zuschreibungen zu etwas nicht in Stein gemeißelt sind, sondern dass man als weiß ich jetzt nicht, ob ich zu groß werde, aber als visionäre Führungskraft, wir reden hier über Führung, auch tatsächlich ganz bewusst sowas steuern kann.
Ja, auf jeden Fall. Also mir ist natürlich durch meine Historie auch, weil ich immer mit Marken im Markengeschäft eigentlich unterwegs war. Ja, das Thema Innovation ist für mich extrem wichtig. Ja, ohne Innovation hat man eigentlich keine Marke, seien wir ehrlich. Ja. Die Dosis muss natürlich stimmen, und ich kann aber auch eben durchaus auch eine Media-Innovation mal machen, so wie das, was wir gerade besprochen haben, zum Thema Rotkohl auf die Pizza. Damit kann ich natürlich auch wirklich ein Produkt aus dem Dornröschenschlaf wiedererwecken. Ich meine, das haben wir auch viel gesehen über Jägermeister als anderen Case.
Absolut.
Ja, die das natürlich exzellent über Jahre inzwischen durchexekutiert haben. Als ich in Thailand in Szene-Bars, ja, auf Rooftop-Bars, was grinst einen da an mit dickem Plakat? Jägermeister. Ja. Wir sind jetzt nicht Jägermeister, aber das funktioniert, und wir haben noch einige schlummernde Produkte sozusagen. Du hast ein paar schon genannt, da gibt es so Themen wie Sauerkraut, und dazu vielleicht noch mal genannt, was mich auch, als ich hergekommen bin, überrascht hat. Wir haben ein relativ großes Geschäft, und wir sind in 80 Ländern aktiv, muss ich erstmal sagen. Wird man vielleicht auch nicht unbedingt glauben, ja. Eins von diesen wunderbaren Ländern ist Kanada. Und in Kanada haben wir einen wahnsinnig engagierten Distributeur. Ich habe die jetzt schon zweimal mit dem Team besucht, und das fühlt sich immer an, als wenn das unsere eigenen Leute wären. Die haben so viel Passion. Die haben, genau wie wir, ich habe von blauem Blut vorhin gesprochen mit Nivea, wir haben jetzt alle grünes Blut in unseren Adern, nämlich Gurkengrün. Und die haben das tatsächlich geschafft, uns zur Nummer 1 Marke im Sauerkraut zu machen. Also, Kühne Sauerkraut ist die Nummer 1, und die benutzen das natürlich ganz anders als wir hier in Deutschland. Die benutzen das auf ihren Sandwiches, Hotdog, auf einen Burger, ja. Das heißt, dieses Wissen kann ich natürlich auch hier rüber transferieren, jetzt nach Europa, wieder zurücknehmen und sagen, Mensch, da ist doch eine Idee drin, ja, und das funktioniert ja tatsächlich. Also wir werden sicherlich in Zukunft weiterhin beides machen. Wir werden bestehende Produkte aus dem Dornröschenschlaf wieder rausholen, und wir werden natürlich auch Neuland betreten müssen. Ja, das Schöne ist eigentlich so, wenn ich mal in Deutschland wieder bleibe, und wir sind ja jetzt hier in Deutschland gerade, wenn ich Kühne auf den Tisch stelle, ja, die Marke kennt jeder, sie ist allen, auch jüngeren Verwendern, absolut sympathisch. Da gibt es also keine Reaktanzen zu sagen, ach nö, will ich nicht, ne, brauche ich nicht, ist ja alt. Unser Problem ist eigentlich, wenn man so will, gerade bei den älteren oder traditionellen, klassischen Produkten, wenn nicht jemand den Kaufakt gemacht hat, sprich momentan Mama oder Oma, und das auf den Tisch stellt, dann passieren wir eben leider nicht. Wenn das aber passiert, also wenn auch selbst bei mir zu Hause, wenn ich das Schlemmertöpfchen oder irgendwas Gurkiges auf den Tisch stelle, dann sind alle Finger drin. Die Jungen, die Alten, jeder hat Lust, dann das wegzusnacken und zu knabbern. Und unsere Herausforderung ist eigentlich, dass genau das passiert. Irgendjemand muss uns auf den Tisch stellen. Ansonsten haben wir keine Chance.
Ja. Hast du das Gefühl, gerade wenn du solche auch eher ungewöhnlichen Ideen dann umsetzt, und das, was du jetzt bei Sauerkraut gerade angedeutet hast, das wäre ja auch für viele Sauerkraut-Traditionalisten wahrscheinlich in Deutschland etwas, wo die erstmal schlucken müssen.
Sakrileg,
genau. Gibt es da Stimmen auch vielleicht innerhalb des Unternehmens oder der Branche, die sagen, das ist doch, also Rotkohl ist so ein traditionelles Gericht und jetzt kommst du mit sowas, da verprellen wir doch eigentlich unsere bisherigen Stammkunden.
Nee, eigentlich sind die Stimmen tatsächlich nicht aufgetaucht. Ich glaube, einer der Gründe ist auch, ich meine, über Social Media kann man ja sehr gut steuern, gutes Targeting machen. Ja, das ist uns sicherlich hier auch gut gelungen. Wir machen ja nichts, was irgendjemanden jetzt vor den Kopf stößt. Ja, ich glaube, das ist auch so ein Learning auch aus meiner ganzen Zeit mit Marken. Es gibt so ein paar Grenzen, die sollte man einfach als Marke nicht überschreiten. Ja, man sollte nicht politisch werden. Es darf nie um Sex, Drugs und Rock'n'Roll, um Gewalt gehen. Ja, da sollte man sich fernhalten. Politik hatte ich, glaube ich, schon genannt, ne, dass das kein gutes Feld ist. Und ich glaube, wenn man das einhält, dann kann man durchaus auch frech sein. Also unsere Kampagnen sind schon so ausgelegt, auch vor dem Hintergrund, dass wir sagen, Mensch, wir haben keine großen Media-Budgets. Ja, wir sind nicht Unilever oder Procter & Gamble. Natürlich nicht. Ja, wir sind ein Mittelständler, ein Deutscher. Das heißt, das, was wir machen, muss auch eine gewisse Durchschlagskraft haben. Und wir haben seit letztem Jahr, auch schon vor der Rotkohl-Kampagne, haben wir gesagt, wir dürfen auch ein bisschen frech sein. Wir dürfen uns nicht so ernst nehmen. Komm, lass uns doch mal als 300 Jahre altes Unternehmen, kann man ja auch mal dann sagen, ja, wir halten schon ein bisschen was aus. Ne? Und wir müssen nicht alles Bier ernst nehmen oder Gurken ernst. sondern wir machen mal einen anderen Weg. Wir haben uns so ein bisschen von der Sixt-Kampagne natürlich auch, die ja seit Jahrzehnten wunderbar läuft.
Damit die aber vor dem politischen und dem Sex, Drug and Rock'n'Roll überhaupt keine Berührungsängste haben.
Die sind dann rotzfrech. Ne?
Es
passt natürlich auch zu der denen, Brand, die sie aufgebaut hat. Die dürfen das quasi. Nein, wir dürfen das nicht und ich möchte das auch nicht. Da würde ich uns auch Zurückhaltung absolut auferlegen. Aber wie gesagt, ja, ein bisschen frech zu sein. Im Englischen gibt es diesen schönen Ausdruck, ne, cheek and tongue. Sich selber nicht ernst nehmen. Und das funktioniert sehr gut. Wir haben zum Beispiel im letzten Jahr, haben wir auch während der EM, die ja hier lief, haben wir das auch sehr gut genutzt. Und dann wirklich tagesscharf haben wir dann unser Sommermärchen, ne, Sommermärchen, haben das Sommermärchen dann abgefahren, ja. Und dann gab es eben so Themen wie auch alles auf Social Media, ne, wenn wir dann gepunktet haben, das deutsche Team, hieß es dann natürlich, Toriyaki-Soße ist jetzt angesagt. Ja, all solche kleinen Nettigkeiten. Ja. Und das hat einfach gut funktioniert, weil es auch situativ dann gearbeitet hat.
Ja, spannendes Thema. Da könnten wir jetzt, glaube ich, auch gerade in diese Frage, wie man diese Produkte auch noch verjüngen kann, in Anführungsstrichen, auch wenn es, wie wir gerade gehört haben, eigentlich gar nicht notwendig ist, sondern nur den Eindruck sozusagen verjüngen. Da können wir jetzt ganz lange drüber reden, über Social Media und Ähnliches. Ich will gleich noch mal den Shift so ein kleines bisschen zurück zur Unternehmenskultur, auch von Kühne dann jetzt mal legen. Vielleicht noch der letzte Gedanke zu dieser Markengeschichte und zu den Produkten. Ich glaube, was auch viele immer wieder vergessen ist, dass es auch völlig okay ist, einen gewissen Stolz nach draußen zu tragen, zu Dingen, die jetzt nicht ganz neu und ganz jung sind. Ja. Also gerade wenn man solche Traditionen hat und so traditionelle Produkte, die auch wirklich mit Stolz nach draußen zu tragen und gar nicht sich einreden zu lassen, oh, das ist doch jetzt alt und das ist doch jetzt altbacken. Da kommt dann irgendwie so ein komischer Vogel, der einen Podcast macht und sagt, die Sachen müssen verjüngt werden oder so. Nein, ich glaube, das ist noch gar nicht. Ich habe zum Beispiel gesehen, mir war das gar nicht bewusst. Ihr seid ja sogar die Erfinder des Rotkohls im Glas oder in der Dose, weil die Frau vom Unternehmensgründer, glaube ich, oder von einem der frühen Chefs mal gesagt hat.
Zehn Generationen haben wir schon hinter uns.
Ja, auf jeden Fall irgendwann mal vor x Jahren gesagt hat, hey, ich will mir die Hände nicht mehr rot machen, kannst du mal was tun?
Ja, ganz so, genau,
und
das stimmt.
Plötzlich gab es dann den eingemachten Rotkohl. Also, es ist auch eine coole Geschichte eigentlich.
Nee, ganz genau. Also, es war damals schon natürlich echt, das war eine Innovation natürlich. Ne? Man war gewohnt über Jahrhunderte, Generationen, ne, sich die Hände schmutzig zu machen. Und wie du schon richtig sagst, man muss sich da ja für nichts schämen, Herrgott nochmal. Ist doch eher in der Tat ein Grund, stolz zu sein, wenn ein Unternehmen über 300 Jahre nicht nur überlebt hat, sondern tatsächlich auch sehr im Hier und Jetzt unterwegs ist und weiterhin gute Ideen hat und idealerweise natürlich auch gute Zahlen schreibt.
Das glaube ich, ja. Kühne ist ein Familienunternehmen, hast du gerade selber auch schon mal gesagt. Ich glaube, ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, tatsächlich 100% Kühne Familie sozusagen.
Richtig. Genau.
Was mich interessieren würde bei dem Thema Familienunternehmen, bei den Änderungen, die du jetzt machst, auch kommunikativ, vielleicht auch in manchen strategischen Ansätzen, wie geht da so eine Inhaberfamilie mit um, die ja vielleicht manchmal noch langfristiger denkt oder vielleicht noch stärker auch mit dem verbunden ist, was mal war?
Ja. Also vielleicht kurz zum Setup. In der Tat, wir sind 100% weiterhin familiengeführt, in Familienhand. Nein, ich muss korrigieren, wir sind nicht familiengeführt, weil geführt wird das Unternehmen natürlich inzwischen von einem Management, inklusive meiner Wenigkeit. Aber es gibt eben zwei Familienstämme innerhalb der Kühne-Familie und es sind insgesamt mehrere Eigner. Und womit ich hauptsächlich beschäftigt bin, ist natürlich, mich mit dem Beirat zu besprechen, auseinanderzusetzen. Und das ist natürlich auch extrem wichtig. Also man kann nicht in ein Unternehmen reinkommen mit dem tollen Titel CEO und sagen, so, jetzt mache ich, was ich will und ich mache alles anders. Nein, das geht natürlich weder bei uns noch bei anderen Unternehmen so. Man muss natürlich alle Stakeholder, wie es so schön neudeutsch heißt, man muss alle mitnehmen. Ich finde, das gehört sich auch so. Das ist ja auch wichtig, damit man wirklich etwas schafft, was auch Langfristigkeit hat. Ja, ich will ja auch nicht hier zu Kühne bin ich nicht gekommen, um zu sagen, lass mal schnell was machen und uns daran ergötzen und erfreuen und eben nach mir die Sinnflut, ja. Alles muss nachhaltig sein. Und da gehört natürlich auch in der Tat zu, die Familie mitzunehmen, insbesondere über den Beirat, der in unserem Fall 5 Personen sind. Davon sind 2 auch tatsächlich Familienrepräsentanten. Ja, also so gesehen, die Familie ist natürlich nicht mehr präsent im operativen Geschäft. Das wäre auch schwierig, glaube ich. Ja, dann müsste man sagen, dann müsste eigentlich die Person auch vielleicht die CEO-Rolle übernehmen, ja, oder zumindest in der Geschäftsführung sein. Das hat man aber bewusst eben hier nicht gewählt, sondern man hat bewusst, vor über einem Jahrzehnt hat man sich entschieden, wir wollen externes Management haben. Aber die Familie ist natürlich in allen großen und wichtigen Entscheidungen mit drin, ja, auch eine Kampagne. Wir entwickeln die jetzt nicht zusammen mit unseren Beiräten, ja, aber Wir machen immer wieder Schulterblicke und das gilt für alle großen, wichtigen, strategischen Fragen. Letztendlich, es ist ja nicht mein Geld, es ist nicht unser Geld, sondern wir sollten damit so umgehen, als wenn es unser Geld wäre, ist es ja aber faktisch nicht.
Ja.
Also ich glaube, das ist auch wichtig, ein gutes Miteinander zu haben, auch natürlich Vertrauen zu haben. Ja, und wie das immer so ist, so ein Management möchte eigentlich noch viel mehr Vertrauen, sprich noch viel mehr Freiräume haben, als man vielleicht dann unbedingt gewillt ist, die zu gewähren, aber der Diskurs und der Austausch mit Beirat und auch mit den Familienmitgliedern, da gibt es ja auch mal wieder Inflexionspunkte im Kalenderjahr, der ist auch extrem wichtig, ja, weil die haben unheimlich viel Herzblut in unserem Fall für ihr Unternehmen, ja. Mhm. Die heißen gar nicht alle mehr Kühne, also wenn du die Leute hier dann treffen würdest, würdest du gar nicht darauf kommen, dass die mit Kühne was zu tun haben oder gar die Eigner sind, aber jeder hat wirklich ganz viel Herzblut da drin und möchte natürlich auch mitreden, aber wie gesagt, über das Konstitut des Beirats ist das eigentlich ganz gut kanalisiert.
Ja, jetzt bist du ja wahrscheinlich nicht nur an kommunikativen Themen dran als CEO. Jetzt haben wir ganz viel über die Verjüngung in Anführungsstrichen von Marke gesprochen. Wenn man mal so auf generell die Aufstellung von so einem Unternehmen guckt, auch die Unternehmenskultur, gibt es da auch andere Bereiche, wo du Kühne verjüngst? Wo vielleicht eine Verjüngung auch notwendig war.
Ja, na klar, wie das immer so ist. Man kommt mit einem frischen Blick in ein Unternehmen hinein. Und ich glaube, ganz wichtig, dass man die Phase des Zuhörens, des Lernens und auch Passung herzustellen, ja, auch zu merken, okay, wie tickt diese Organisation? Mhm. Ich bin eigentlich, das wäre auch nie erfolgreich geworden, ich bin nie reingegangen in ein Unternehmen und gesagt, so, tretet mal bitte alle zur Seite, jetzt erzähle ich euch mal, wie es richtig gemacht wird. Das ist ja absurd, ja, das hat ja überhaupt keine Demut, sowas. Und Demut ist ein Wort, was ich nebenbei, ich habe es schon mehrmals erwähnt, finde ich ein ganz gutes Wort, ist ein altdeutsches Wort, aber irgendwie davon gibt es gefühlt immer zu wenig. Ja.
Das stimmt,
Und ich glaube, da gibt es viel Anlass, zu demütig auch zu sein. Also die Kultur erstmal zu erfahren, zu erspüren. Und ich muss sagen, du sagst mal gerne, das mache ich jetzt auch, Shoutout zu Alexander Kühn, mein Vorgänger, der jetzt CEO bei Balsen inzwischen ist. Der hat hier echt eine super Arbeit mit dem Team gemacht, hat viel zum Kulturellen gemacht, ja. Also viel Arbeit zum Kulturellen, hat gute Grundwerte festgeschrieben und ich sehe auch keinerlei Anlass, die irgendwie zu verändern. Aber wir wollen ja über Veränderung reden. Ich habe dann schon gesagt, okay, ich glaube, dass die Organisationsstruktur, die in einigen Bereichen lange nicht angefasst worden wurde, also insbesondere im kommerziellen Bereich, dadurch waren, ich habe es mal ein bisschen liebhaberisch, kleine gallische Dörfer genannt, die entstanden sind. Also wir haben ein relativ komplexes Business-Portfolio. Wir machen nicht nur Markengeschäft. Ja, Markengeschäft ist natürlich groß. Wir machen das in Deutschland, aber auch international. Und wir haben aber auch ein relativ großes B2B-Geschäft, was unter anderem mit der sogenannten Systemgastronomie, also einer unserer größten Kunden ist Burger King.
Ah, okay.
Das heißt, wenn du einen Burger bei Burger King heute bestellst, dann wirst du definitiv eine kühne Soße da drauf haben, ja.
Kühne Gurke?
Vielleicht auch eine kühne Gurke, ja. wir haben ein Private-Label-Geschäft, was aber relativ klein für uns ist, ja. Und wir haben auch ein großes Industriegeschäft, wo wir also tatsächlich Tanklastzüge voll mit Senf und mit Essig zu unseren Kunden hinfahren, wo das eben entsprechend ein Vorprodukt ist. Und wir kümmern uns natürlich auch um den sogenannten Horeca-Markt, also Food-Service-Markt, ja. Da sind also viele verschiedene Modelle, was ehrlich gesagt in der Pandemie unglaublich gut und wichtig war, weil wenn das eine nicht gelaufen ist, dann ist das andere Geschäftsmodell gelaufen. Also hat eine gute Komplexität. Aber wie gesagt, es war in ganz viele kleine Business Units aufgesplittert, wo ich gesagt habe, okay, das ist für mich nicht zielführend. Ja, ich möchte, dass wir One Kühne, wie wir als Schlachtruf jetzt tatsächlich immer ausrufen, bauen. Ja, ist jetzt keine wahnsinnig kreativer Name, gebe ich zu, aber es sagt, was es ist, ne? Dass wir zusammenarbeiten wollen, dass wir viel kollaborieren wollen und dass wir eben die Mauern, die existiert haben, dass wir die runterfahren. Also habe ich entsprechend restrukturiert im letzten Jahr, habe zwei Bereiche geschaffen, also zwei Divisionen würde man konzernmäßig das nennen, aber das klingt immer fast zu hochtrabend für uns, ja. Das mögen wir auch nicht so. Also habe dann eben zwei Bereiche geschaffen. Der eine nennt sich Consumer, der kümmert sich eben um alles, was mit der Marke passiert, ja. Sowohl in Deutschland als auch darüber hinaus. Und einen zweiten Bereich, Professional, wo jetzt alle diese B2B-Business-Modelle unter ein Dach gekommen sind. Ja, mit einer einheitlichen Struktur, wo die Leute eben dadurch zwangsläufig jetzt mehr und mehr kollaborieren. Das passiert nicht über Nacht, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, da ruckelt es auch immer noch in einigen Bereichen, wenn ich ehrlich bin. Ja, da würde ich bei manchen schon hoffen, dass es noch schneller gegangen wäre, aber auch da, man muss der Sache dann auch Zeit geben, ja. Ich habe auch auf einigen Bereichen, die ich geschaffen habe, habe ich dann von draußen doch nochmal frisches Blut reingeholt, also neue Leute mit einer anderen Brille, so wie ich auch, mit einer anderen Erfahrung, aber ich glaube, wir haben, das war mir auch wichtig, den Mix ganz gut hinbekommen zwischen Leuten, die länger dabei sind, also die Legacy sozusagen von Kühne ist repräsentiert, aber eben auch das Neuland, ja. Und wir sind jetzt in dem Sinne erstmalig mit einer Struktur unterwegs, wo es ein Board, also eine Geschäftsführung gibt. Da sage ich gleich noch was zu. Und es gibt eben ein Extended Board, ja, was bei vielen Themen mit am Tisch sitzt, wo ich eigentlich mit herstellen möchte, dass noch mehr Nähe, noch mehr Informationsfluss zwischen dem Entscheidungsgremium, ja, und der Linie, wie man so altdeutsch das sagt, besteht, ja. Funktioniert sowas schon ganz schnell? Nein. Ja, wir sind immer noch in der Storming-Phase, würde ich mal sagen. Ja, dass da muss man auch ein paar Fehlschläge dann mal hinnehmen, wo man merkt, Mensch, da ist es doch schwieriger, als ich dachte. Und auch da ist, glaube ich, wieder die Aufgabe des Leaders, wann lasse ich noch mal laufen und gucke ein bisschen zu und schau mal, ob es sich nicht noch zurechtruckelt und wo gehe ich dann rein? Ja, das ist für mich schon auch immer eine tägliche, wöchentliche Frage, die auch einfach sehr wichtig ist.
Hat dir da dann vielleicht aber auch der Blick und die Erfahrungen aus einem großen Konzern, die ja auch ganz viel mit Strukturen und mit Visionen und Ähnlichen unterwegs sind, geholfen zu sagen, okay, was kann ich mit dem Horizont bei einem Unternehmen dann in der Größenordnung machen?
Absolut. Ich hatte vielleicht auch gar nicht den Mut gehabt, eine Struktur anzugehen, weil das ist schon, wir haben es echt alleine aus eigener Kraft gemacht, ohne Berater und Sonstiges, was auch schon mal noch mutig war. Das hätte ich nie getan, wenn ich nicht eine gewisse Erfahrung mitgebracht hätte, wie man sowas angeht, was ich im Konzern dann gelernt habe, auf einer viel größeren Skalierung. Aber ich habe das Wissen sogar schon auch gleich in meiner Militärrolle, habe ich auch umstrukturiert, behutsam, aber da, wo es mir wichtig war, und selbst eben hier bei Kühne genauso, Und es gab hier noch die Situation, wir haben sehr, sehr tragisch im letzten Jahr unseren CFO von einem Tag auf den anderen verloren. Also war ein fürchterliches Erlebnis. Für alle Beteiligten natürlich, insbesondere für die Familie, versteht sich. Und wir haben auch einen Wechsel auf der COO-Rolle, der allerdings so geplant war, weil derjenige, der da auf der Rolle war, sich dann auch verändern wollte. Dadurch sind jetzt nochmal zwei neue Board-Members dazu gekommen. Ja, ich hatte zwischendurch die Freude, alleine zu sein, was natürlich auch ein bisschen anstrengend war, während dieser ganzen Restrukturierungsphase auch noch. Und wir haben jetzt in der Tat eine neue COO, also eine Frau, die die Supply Chain verantwortet. Mhm. Total schön, Carola Appel. Shoutout habe ich vergessen vorher zu sagen. Und dann meine noch einen zweiten
Shoutout. Ich merke schon, ich habe diesen Begriff heute zu oft gesagt.
Nimmt man mit, finde ich ganz gut. Und der zweite Shoutout geht zu unserem neuen CFO, der Henning Weiser, der jetzt gerade Anfang des Monats dazugekommen ist. Also du merkst, da ist unheimlich viel Bewegung, viele neue Gesichter auch. Aber ich glaube einfach, viele Gesichter, die wunderbar zueinander passen, die kollaborativ sind, die jetzt natürlich den Lencioni, den ich gerade schon erklärt habe, den zum Leben bringen müssen.
Ja, das war ein schönes Schlusswort, glaube ich. Es ist unglaublich spannend, bei euch passiert ganz, ganz viel. Ist übrigens auch, wenn man hier reinkommt, Äußerlichkeiten sind meistens ja nicht immer wahnsinnig repräsentativ, aber wenn du das so beschreibst, also man kommt rein und ist erstmal in einem sehr traditionellen Treppenhaus, was wahrscheinlich schon eine Weile steht. Und dann kommt man hier in ein Büro rein, topmodern, Großraum, aber mit Inseln. Und also es wirkt sehr, sehr modern. Also es scheint eine ganz, ganz schöne Mischung zu sein und die auch vielleicht stellvertretend, auch wenn ich mir so die Produktrange jetzt anschaue, scheint ihr so ein Unternehmen zu sein, was ja auf der einen Seite Traditionen, aber gleichzeitig eben auch die Zukunft im Blick hat. Könnte man das so sagen?
Das kann man so sagen, das müssen wir auch. Und es hilft uns einfach natürlich unsere Kultur dabei. Also vielleicht, wenn ich noch eins sagen darf, als finales Schlusswort sozusagen, was jeder sagt, und ich habe das selber auch so erlebt, und als CEO kann man mal sagen, da wird man immer gerne willkommen geheißen, der neuen Orga, da will, klar. Ist ja klar, aber jeder auf allen Leveln bis auf auszubildende Praktikanten, jeder, der hier neu reinkommt, sagt, boah, ich habe noch nie so eine Willkommenskultur im besten Sinn des Wortes, nicht im politischen Sinn bitte, im besten Sinn des Wortes erlebt, ja, man wird sofort aufgenommen, die Leute nehmen sich Zeit, die Leute sprechen einen aktiv an, fragen, wer bist du denn, erzähl doch mal ein bisschen von dir. Also das zeichnet schon so ein Unternehmen aus und da gibt es auch eine Herausforderung natürlich, wie macht man das in der Nachpandemie, wenn Leute eben nicht mehr 5 Tage die Woche da sind. Das ist eine riesen Herausforderung, finde ich. Aber das ist wahrscheinlich der nächste Podcast, den wir dann machen müssen. Ne?
Ich wollte gerade sagen, ich hatte tatsächlich auch noch solche Sachen wie New Work und ich weiß nicht was alles auf dem Zettel. Aber mit Blick auf die Uhr, die anderen Themen waren so interessant, da haben wir jetzt ein kleines bisschen mehr Zeit reingebracht. Würde ich einfach zu meiner allerletzten Frage, die jeder Gast hier immer gestellt bekommt, kommen. Und zwar, du bist ja klar ab jetzt endlich Fan der Chefetage, vielleicht mal beim Joggen.
Schon vorher.
Oder, genau das wollte ich hören. Sehr gut. So. Wen möchtest du denn bei uns demnächst mal hören? Hast du eine Idee? Hast du einen Tipp?
Da hätte ich natürlich in der Tat eine Idee und ich würde bei meinem Leisten bleiben, nämlich bei meiner Historie. Ich habe einen ganz wunderbaren Nachfolger bei Melitta, der CEO für Cofresco. Das ist der Oliver Strelecki. Ich glaube, ihr werdet super harmonieren. Ein unglaublich sympathischer Mensch mit einer tollen Erfahrung, der viel gemacht hat, der auch ganz tolle Projekte neu angefangen und auch weitergeführt hat bei Cofresco. Also Oliver Strelecki würde ich dir gerne ans Herz legen.
Sehr gerne. Den werden wir auf jeden Fall einladen. Bin ich gespannt. So, dann sind wir im Prinzip fast am Ende. Jetzt will ich noch eine Sache machen, die ich noch nie gemacht habe in einem Podcast, und zwar meinen Papa grüßen, der hier einmal von 1988 bis 1992 bei Kühne gearbeitet hat im Einkauf. Und es war vorher ganz nett, als ich hier reingekommen bin, das Treppenhaus hochgegangen bin. Und das ist tatsächlich halt noch von damals. Und ich dachte mir, na, hier ist er wohl auch damals hochgegangen. Und von daher viele liebe Grüße.
Und du und dein Papa, ihr seid immer willkommen hier in den Kühne Höfen.
Ja, das sag ich ihm. Oder du hörst es ja gerade, also von daher. Kai, vielen herzlichen Dank. Das hat ganz großen Spaß gemacht. Das war super interessant. Und ich habe, ohne dass ich jetzt Werbung für euch machen will, heute noch mehr Lust auf Rotkohl, Sauerkraut und Co. gekriegt und bin sehr gespannt auf die geröstete Sesamsoße, die ich hier stehen sehe. Ja, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Und dann habe ich mein Klassenziel für heute erreicht, wieder einen Konsumenten gewonnen und glücklich gemacht.
Genau. Also,
vielen Dank, hat mir auch viel Spaß gemacht.
Vielleicht auch euch da draußen. Und wenn euch der Podcast auch Spaß gemacht hat, dann auf jeden Fall abonniert den Kanal. Dann seid ihr nämlich beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Rezensiert, liked, was ihr könnt, teilt in eurem Netzwerk. Und ja, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr auch mal Gast sein wollt, dann schreibt mir. Die Kontaktdaten findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Bis dahin also, tschüss.
Tschüss.